Vor einigen Jahren habe ich eine Ausbildung zur Palliativberaterin gemacht und ich habe dabei eine umwerfende Erfahrung gemacht. Es war eine Gruppe von Menschen, die kannte ich erst seit 5 Tagen und wir sollten uns am Ende dieser Zeit gute Eigenschaften gegenseitig nennen. Das hat so funktioniert, dass einer mit dem Stuhl in der Mitte war und die anderen haben positive Eigenschaften auf so kleine Zettel geschrieben und dann wurde ein Zettel nach dem anderen vorgelesen. Das war unglaublich berührend. Das waren ja wildfremde Menschen und wir kannten uns vielleicht durch Gespräche in den Pausen, aber sonst gar nicht, noch nicht mal eine Gruppenarbeit. Und das, was die über mich gesagt haben, war so zutreffend. Das ist das, was Freunde auch sagen würden oder was Familie auch sagen würde. Wo ich gedacht habe, woher wussten die das? Und es hat mich noch eine Zeit danach beschäftigt. Und ich habe mir das immer mal wieder angeguckt, was die da alles geschrieben hatten. Weil das war so toll. Es hat so gut getan. Das Gute im anderen zu sehen und das andere in mir das Gute sehen. Und darum geht es heute in der Predigt. Das Gute im anderen sehen, ein Blick auf die Gemeinde von morgen. Das ist ja ein Gedanke, der beschäftigt uns im Leitungsteam und vermutlich nicht nur im Leitungsteam, sondern auch in der gesamten Gemeinde. Wie wird es sein nach Corona, wenn wir uns wieder treffen, wenn wir wieder als ganze Gemeinde zusammenkommen? Wie werden wir miteinander umgehen? Und uns als Leitungsteam beschäftigt dieser Gedanke Wertschätzung, das Gute im anderen zu sehen, gut miteinander umzugehen. Das ist das, was wir so in den letzten Monaten immer wieder, was so immer wieder durchkommt. Und es gibt einen Bibeltext dazu, den Paulus an die Gemeinde in Rom geschrieben hat. Und da geht es um die ganz konkrete praktische Anwendung. Ich habe das Ganze mal in 4 Lektionen aufgeteilt. Römer 12, Vers 9 und 10, beziehungsweise 17 und bis 21. Erste Lektion, lerne in deiner Kritik zwischen Sache und Person zu unterscheiden und lerne, das Gute im anderen zu sehen. Die Bibelstelle dazu, Römer 12, Vers 9, eure Liebe soll aufrichtig sein und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für Umgang mit Kritik, mit wertschätzender, mit konstruktiver Kritik. Wir müssen das lernen, bei der Kritik die Sache von der Person zu trennen. Da steht jetzt nicht, dass wir das Böse gut nennen sollen. Das Gute im anderen zu sehen, bedeutet nicht, dass wir sagen, ja, es ist alles okay, sondern da steht sogar, das Böse zu hassen. Jetzt ist es bei mir zum Beispiel so, ich lehne jede Form von Rassismus ab. Und ich distanziere mich davon. Und ich hasse das, wenn Menschen wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert werden, wenn sie herabgesetzt werden oder benachteiligt werden. Es ist Kritik an der Sache. Aber die Kunst einer konstruktiven Kritik gegenüber einem Menschen besteht darin, einen Rahmen oder eine Atmosphäre von Wohlwollen zu schaffen. Und dem anderen in Liebe wirklich zu sagen, aus Liebe heraus zu sagen, dass eine Sache nicht in Ordnung ist. Das ist aufrichtige Liebe zueinander. Konstruktive Kritik in einer Atmosphäre von Annahmen und von Wohlwollen. Ich denke, denke, das, was Gemeinde von morgen attraktiv machen wird, sind vermutlich gute Beziehungen untereinander. Gute Lehre findest du auch im Internet, wenn du so ein bisschen suchst. Aber wie ist es mit guten Beziehungen? Und ich habe gestern ein Video gesehen, da haben sich zwei Leiter über die Zukunft ihrer Gemeinden unterhalten. Und der eine von ihnen sagte, dass er vermutet, dass nach der Pandemie der Hunger nach echten Beziehungen zunehmen wird. Und dass vielleicht sogar diese digitale Social-Media-Welt so ein bisschen wieder in den Hintergrund tritt. Weil es ist ein Grundbedürfnis für uns Menschen, eine echte Umarmung zu erleben. Kontakt mit echten Menschen ohne Maske und ohne Abstand. Und ich denke, da sollten wir auch als Gemeinden darauf vorbereitet sein, dass da wieder der Beziehungsbereich einen größeren Stellenwert bekommt. Aber gerade der Beziehungsbereich ist ja so verletzlich. Und es braucht Feingefühl im Umgang miteinander. Ganz besonders in der Gemeinde, wo die Erwartungen aneinander so hoch sind. Und da sind manchmal so viele emotionale Bedürfnisse. Und gerade da ist man ja verletzlich, wo man sich gegenüber Gott öffnet, aber auch gegenüber anderen Menschen öffnet. Und deshalb ist die gegenseitige Annahme und diese herzliche Liebe untereinander so wichtig. Lass uns lernen, das Gute im anderen zu sehen. Nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in unserem Umfeld, zum Beispiel an der Arbeit oder in der Nachbarschaft oder mit unseren Freunden. Menschen blühen auf, wenn da jemand ist, der das Gute in ihnen sieht. Da ist vielleicht die berufstätige Kollegin in der Videokonferenz mit den beiden schulpflichtigen Kindern, die neben ihr sitzen, und sie muss alles gleichzeitig machen. Sag ihr, dass sie eine gute Mutter ist. Zeig ihr, dass du Respekt vor ihr hast, vor dem, was sie leistet. Unsere Berufung als Gemeinde besteht darin, den Menschen in unserem Umfeld zu zeigen, wie Jesus ist. Und Jesus möchte uns dabei helfen, das Potenzial der Menschen um uns herum zu entdecken. Das ist eine Ermutigung, die direkt von Jesus kommt. Zweite Lektion. Lege deine Waffenrüstung ab, anstatt zu kämpfen oder zu fliehen. Was meine ich damit? Römer 12, Vers 17 schreibt Paulus: Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Verhaltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Im Moment tragen wir in der Gemeinde Masken und halten Abstand zueinander. Im Moment haben wir nicht so viele Beziehungen untereinander. Aber wie war das vor der Pandemie? Es gerät ja fast schon so ein bisschen in Vergessenheit. Aber ich möchte ein paar herausfordernde Anstöße zum Nachdenken geben. Gab es vielleicht schon vor der Pandemie Situationen, in denen wir unsichtbare Masken getragen haben, um uns zu schützen? Oder gab es auch schon vor der Pandemie Menschen, zu denen wir Abstand gehalten haben? Nicht wegen der Viren, sondern weil wir vielleicht Angst hatten, dass sie uns verletzen würden? Braucht man einen Waffenschein, um in der Gemeinde zu überleben? Vielleicht einen Helm, damit einen keiner ausnockt? Oder einen Schutzpanzer, damit niemand die Verletzlichkeit sieht? Oder ein Schwert, um sich zu verteidigen? Oder ein Schild, um die Angriffe abzuwehren? Ist die Gemeinde ein Ort, den man bis an die Zähne bewaffnet besucht, immer auf der Hut, nicht verletzt zu werden? Wenn das so wäre, dann wäre Gemeinde anstrengend. Und es wäre verständlich, wenn sich Menschen zurückziehen und nicht so oft zum Gottesdienst kommen. Gemeinde ist ein Ort, an dem die Erwartungen aneinander hoch sind. Und es sind so oft Bedürfnisse da, von denen wir vielleicht nicht so genau wissen, sind das jetzt Bedürfnisse, die Gott erfüllen soll oder die andere Christen erfüllen sollen. Und das kann dazu führen, dass man sich lieber mit ein paar wenigen Menschen umgibt, bei denen man sich sicher fühlt, und dass man der großen Gruppe lieber so ein bisschen aus dem Weg geht. Und es ist kein Zufall, dass die Hauskirchenbewegung zugenommen hat. Und ich beobachte, dass gerade auch Menschen mit negativen Gemeindeerfahrungen lieber kleine Gruppen mit Gleichgesinnten suchen, weil dann die Gefahr hoffentlich etwas geringer ist, verletzt zu werden. Wie wird Gemeinde zu einem sicheren Ort? Ich glaube, indem wir neue Wege im Umgang miteinander finden, indem wir klare Werte und klare Ziele miteinander vereinbaren. Und das ist was, nach dem muss man sich gemeinsam ausstrecken. Und das ist ein Wert, der ist uns tatsächlich als Leitung in den letzten Monaten so wichtig geworden, das Gute im Anderen zu sehen. Wir möchten das Gute ineinander sehen. Wir möchten uns nicht auf das Negative konzentrieren. Wir möchten uns auf das Potenzial konzentrieren, was wir im Anderen sehen. Vor ein paar Monaten habe ich eine Geschichte gehört, jetzt nicht in der Gemeinde, sondern in einer Familie. Da gab es einen massiven Konflikt. Und es gab Anklagen, es gab Vorwürfe und es war hoch emotional. Und es war in dem Moment, wo das Ganze passiert ist, auch nicht auflösbar. Und das Ganze ging über WhatsApp und irgendwann hat der Bruder zu seiner Schwester nur noch einen Satz geschrieben: Willst du mir gut? Daraufhin kam jetzt erstmal nichts mehr. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis der Kontakt wieder zustande kam und bis sich die beiden auch miteinander versöhnen konnten. Aber dieser eine Satz: Willst du mir gut? Bist du mir wohlgesonnen? Dieser Satz drückt aus, was wir als Basis für eine sichere Beziehung brauchen. Freund oder Feind, Kampf oder Flucht, das sind ja so ganz alte Muster, die greifen, wenn wir uns bedroht fühlen. Willst du mir gut? Bist du mir wohlgesonnen? In einer Atmosphäre von Wohlwollen, in einer Atmosphäre, wo wir das Gute im Anderen sehen, wird Gemeinde zu einem sicheren Ort. Und Gemeinde wird zu einem Ort, wo wir die Waffenrüstung ablegen können. Dritte Lektion: Überlasse das Urteil Gott und begegne dem anderen mit Wohlwollen. Dazu gibt es den Bibeltext in Römer 12, ab Vers 19. Schreibt Paulus: Liebe Freunde, verschafft euch nicht selbst Recht. Überlasst vielmehr Gott das Urteil, denn er hat ja in der Heiligen Schrift gesagt: Es ist meine Sache, Rache zu üben. Ich, der Herr, werde ihnen alles vergelten. Handelt so, wie es die Heilige Schrift von euch verlangt. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Ist er durstig, gib ihm zu trinken. So wirst du ihn beschämen. Es ist so entspannend, wenn man das Urteil Gott überlassen kann. Ich habe das mehrfach erlebt, dass Gott tatsächlich eingegriffen hat und er hat Dinge aufgedeckt, wo mir Unrecht angetan worden ist. Und ich habe daraus gelernt, dass ich gar nicht um mein Recht kämpfen muss. Ich kann abwarten, denn Gott kämpft für mich. Problem ist ja oft die Reaktionsschuld. Dann wird mir Unrecht getan und ich wehre mich und ich zahle es dem anderen heim. Unrecht gegen Unrecht. Aber Gerechtigkeit wird nicht durch Rache wiederhergestellt. Auch wenn man das Bedürfnis nach Bestrafung hat. Es gibt einen anderen Weg. Überlasse die Angelegenheit Gott. Und das bedeutet nicht, dass man passiv bleibt. Im Gegenteil. Es ist ein wichtiger Schritt, der aus der Opferhaltung rausführt. Und oft hört man das ja in einem Konflikt, dass jemand sagt, dem kann ich nicht mehr vertrauen. Und dann bleibt er in seiner Ecke sitzen als armes Opfer und wartet darauf, dass der andere vielleicht Dinge tut, um seine Vertrauenswürdigkeit wieder zu beweisen. Aber vielleicht geht es in unseren Beziehungen in der Gemeinde gar nicht so sehr in erster Linie um das gegenseitige Vertrauen, sondern zunächst einmal um ein gegenseitiges Wohlwollen. Vielleicht bin ich verletzt worden und ich kann meinem Gegenüber nicht vertrauen, aber ich kann ihm trotzdem mit Wohlwollen begegnen. Und ich kann ihm signalisieren, dass ich ihm nicht schaden werde. Ich werde ihm das Unrecht, das er mir angetan hat, nicht heimzahlen. Das ist eine aktive Haltung, die diese Opfermentalität durchbricht. Wir brauchen nicht den Rückzug oder den Abstand. Wir brauchen auch nicht die Konfrontation oder den Kampf. Von beidem hatten wir in der Vergangenheit genug. Sondern wir brauchen dieses Abrüsten, dieses Ablegen der Waffen. Und wir brauchen eine Atmosphäre des gegenseitigen Wohlwollens. Ich bin dir gut. Ich bin dir wohlgesonnen. Vierte Lektion. Da geht es um Magneten. Vertraue darauf, dass die Anziehungskraft des Guten stärker ist als das Böse. Habe ich übrigens heute Morgen einen Denkfehler gemacht. Ich habe mir dann nochmal zwei Magneten genommen. Ich dachte, zwei Südpole ziehen sich auch an und zwei Nordpole ziehen sich ab. Aber das ist Quatsch. Das habe ich aber erst gemerkt, als ich es ausprobiert habe. Also Plus und Minus ziehen sich an und Plus stößt sich ab und Minus stößt sich auch ab. Habe ich in der Schule, habe ich das irgendwie, keine Ahnung, hatte ich nicht so richtig in Erinnerung, aber durch den Praxistest kam es dann raus. Ja, aber worum geht es? Römer 12, Vers 21, da schreibt Paulus, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Und das ist wie mit diesen zwei Magneten, jetzt in dem Fall Negatives und Negatives, stößt sich gegenseitig ab. Wenn ein Mensch, der verletzt worden ist, zurückschlägt, dann trifft Ablehnung auf Ablehnung. Und in dem Fall ist keine Beziehung möglich. Aber wie ist es, wenn der eine Magnet sich umdreht? Und da ist auf einmal jemand, der sieht das Gute im anderen. Und da ist auf einmal Wohlwollen. Der positive Magnet zieht den negativen Magneten an. Und wenn ich einem Menschen, der mich verletzt hat, signalisiere, dass ich ihm keinen Schaden zufügen werde, macht das ja auch was mit mir. Ich halte damit mein Herz rein. Und ich lasse mich nicht vom Bösen anstecken. Die Anziehungskraft des Guten ist stärker. Und da passt der Magnet wieder. Und manchmal ist es ja tatsächlich so, dass ein Mensch, der negativ eingestellt ist, sich fast so ein bisschen wehren muss, damit er nicht von diesem Guten angezogen wird. Weil diese Anziehungskraft, die hat schon hartgesottene Sünder zur Umkehr gebracht. Zum Beispiel Paulus. Paulus schreibt das selbst von sich, dass er ein harter Knochen war. Der war voll von Negativen. Ja, und dann hatte er eine Begegnung mit Jesus und zack, war er bei ihm. Wobei sich Paulus nicht wirklich wehren konnte. Aber das ist eine andere Geschichte. Wie können wir Ablehnung überwinden? Und was hilft uns dabei, das Gute im anderen zu sehen? Eine Voraussetzung dafür, das Gute im anderen zu sehen, kann sein, dass es da jemanden gibt, der das Gute in mir sieht. Und das ist ja nicht immer so ganz einfach. Und es gab auch in meinem Leben Situationen, in denen ich Ablehnung erlebt habe. Und ich kann mich daran erinnern, dass damals eine Person so einen bildhaften Eindruck für mich hatte und sie sagte, jemand hat dir Müll in deinen Vorgarten gekippt. Aber du sitzt im Haus am gedeckten Tisch und du hast Gemeinschaft mit Jesus. Ich habe mich daran festgehalten, in dieser Situation. Ja, da hatte mir jemand Müll in den Vorgarten gekippt. Aber ich konnte trotzdem in meinem Haus sinnbildlich am gedeckten Tisch sitzen und ich konnte Gemeinschaft mit Jesus haben. Der Psalm 23, der drückt das so wunderbar aus. Da sagt David, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Kannst du dir das vorstellen? Mitten in der Ablehnung, unter dem Blick der Feinde, entsteht da dieser gedeckte Tisch. Und dann kommt Gott selbst und salbt dein Haupt mit Öl. Wie war das bei David damals? David hat viel Ablehnung erlebt. Sein eigener Vater hat ihn übersehen und hat ihn vergessen. Da kam der Prophet Samuel und der hat die Söhne gefragt, wie sieht es aus? Ich möchte einen deiner Söhne salben. Und der Vater hat die Söhne alle kommen lassen und den David hat er einfach vergessen. Der konnte sich das nicht vorstellen, dass auf David eine Berufung liegen würde. Und dann sagt Samuel, ist da nicht noch einer? Hast du noch einen Sohn? Und er sagt, ach so, ja, der David, da draußen bei den Schafen. Und dann ruft ihn Samuel und sagt, Gott hat dein Herz gesehen. Die Menschen haben nur gesehen, was vor Augen ist, aber Gott hat dein Herz gesehen und er beruft dich. Du wirst ein König sein und Samuel salbt David für diese königliche Berufung. Und wenn dann David in Psalm 23 schreibt, du salbst mein Haupt mit Öl, dann schreibt er das vielleicht nicht nur, weil ein Hausherr damit seinen Gast begrüßt, so war das damals, sondern er erinnert sich vielleicht daran, wie das war in diesem ganz besonderen Moment, als Gott das Potenzial in ihm gesehen hat. Gott hat David gesehen. Und er hat diese Berufung in David gesehen, noch bevor irgendjemand anderes es gesehen hat. Und das ist das, was ich dir heute Morgen zusprechen möchte. Gott sieht dich und er sieht das Gute in dir. Gott sieht dein Potenzial. Jetzt ist es ja nicht so, dass David dann ab dem Zeitpunkt alles zugeflogen wäre. Er kommt zwar jetzt an den Hof von dem König Saul und er darf dann auch für den König Lieder spielen, aber der nimmt ihn auch überhaupt nicht wahr. Erst dann, als David zu erfolgreich ist, dann fängt er an, ihn zu bekämpfen. Und der David erlebt ja wieder Ablehnung. Gerade der König Saul, dem er so gern gefallen hätte, lehnt ihn ab und wird dann sogar zu seinem Feind. Und dann erlebt David diesen gedeckten Tisch in der Gegenwart Gottes. Und deshalb kann er schreiben, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde in deinem Haus für immer bleiben. David hat die Erfahrung gemacht, dass Gott in ihm das Gute sieht. Und diese Güte und diese Barmherzigkeit sind Bestandteil seines Lebens geworden. Und er weiß, dass er bei seinem Gott ein Zuhause gefunden hat. Und diese tiefe Erfahrung, von Gott gewollt und von Gott geliebt zu sein, von Gott berufen zu sein, weil er das Gute in uns sieht, das ist es, was uns dazu befähigt, das Gute im anderen zu sehen. Kannst du dir vorstellen, dass Gott in dir das Potenzial sieht, königlich zu sein? Kannst du dir das vorstellen, dass er dich beruft? Lass uns noch ein bisschen bei diesem Bild bleiben. Vielleicht fällt dir jetzt eine Situation ein, in der du Ablehnung erlebt hast, in der du übersehen worden bist, in der dich Menschen verletzt haben. Vielleicht magst du in die Situation noch mal reingehen und noch mal hinschauen. Und jetzt stell dir vor, dass da plötzlich ein gedeckter Tisch ist, mit dem, was du gerne isst. Stell dir dein Lieblingsessen vor und Gott kommt selbst und schenkt dir den Becher mit deinem Lieblingsgetränk ein, randvoll. Und jetzt spürst du plötzlich, wie Öl auf deinem Kopf ist, dieses Salböl, und du wirst gesalbt, um königlich zu sein. Gott sieht das Gute in dir. Er sieht das Potenzial, das du hast, mitten im Angesicht deiner Feinde. Und er zeigt dir, wozu er dich berufen hat und was er mit dir vorhat. Du wirst königlich sein. Du wirst die Ablehnung überwinden. Denn du bekommst diese Würde, die dich königlich macht. Du hast einen Gott, der dich sieht. Er sieht dein Herz. Deshalb beruft er dich. Wenn wir das in der Gegenwart Gottes erleben, ist das wie so ein Glücksgefühl. Verliebte sehen ja die Welt rosarot und alles scheint gut zu sein. Und manchmal ist es in diesen Zeiten am gedeckten Tisch ganz ähnlich. Wenn uns der liebende Blick von Gott trifft, und wir merken, dass er das Beste in uns sieht, dann macht uns das glücklich. Und aus diesem Glück, aus dieser Fülle heraus von Gutem, was wir erleben, können wir schöpfen. Und da ist auf einmal ein Überfluss. Und das befähigt uns dazu, die Welt mit ganz neuen Augen zu sehen. Und vielleicht sind da trotzdem noch Feinde. Vielleicht ist da trotzdem noch Ablehnung. Aber wir sehen auf einmal das Gute in anderen Menschen, weil da ist jemand, der das Gute in uns gesehen hat. Und irgendwann stellt man dann auf einmal fest, dass das zu einem Lebensstil geworden ist, das Gute im anderen zu sehen. Nicht, weil wir den anderen durch eine rosarote Brille sehen oder weil wir unkritisch sind, sondern weil wir die Ablehnung überwunden haben, die uns verletzt hat. Wir haben das Böse mit Gutem überwunden. Gutes und Barmherzigkeit folgen uns. Ein Leben lang, sagt David. Und das drückt aus, dass es zu einer Lebenseinstellung geworden ist. Gutes und Barmherzigkeit sind da. Ablehnung überwindet man an diesem gedeckten Tisch, wo man die Güte Gottes erfährt. Ich möchte das nochmal zusammenfassen und komme damit auch zum Abschluss der Predigt. Lerne, in deiner Kritik zwischen Sache und Person zu unterscheiden und lerne, das Gute im anderen zu sehen. Lege deine Waffenrüstung ab, anstatt zu kämpfen oder zu fliehen. Überlasse das Urteil Gott und begegne dem anderen mit Wohlwollen. Vertraue darauf, dass die Anziehungskraft des Guten stärker ist als das Böse. Gott sieht das Gute in dir und er sieht dein Potenzial. Wir werden jetzt noch eine Zeit der Anbetung haben, in der du mit Gott reden kannst und er mit dir. Vielleicht hat dich einer der Punkte besonders angesprochen. Halt ihn Jesus hin. Jesus möchte uns heute Morgen begegnen.